Korte und Rink. Politik, die bewegt.
Eine neue Woche, ein neuer Montag und natürlich deswegen auch wieder höchste Zeit für eine neue Folge unseres VRM-Podcasts Korte und Rink. Auch heute begrüße ich wieder den ausgeruhten, nach seinem Urlaub ausgeruhten, renommierten Politikwissenschaftler Professor Dr. Karl-Rudolf Korte. Hallo, Herr Korte.
Ja, hallo, guten Morgen. Ausgeruht sind Chefredakteure ja auch immer nach dem Wochenende, nehme ich an.
Auch häufig während der Woche, aber ausgeruht ist für mich ja ein doppelter Begriff. Man kann ja ausgeruht auch im positiven Sinne sein.
Das stimmt. Das ist, ich finde, so ein Chefsessel von VRM ist ja so etwas wie eine Entschleunigungsoase. Und insofern ist das eine Berufsbezeichnung wahrscheinlich, entschleunigt und entspannt zu sein als Chefredakteur.
Apropos entschleunigt, haben Sie mich eigentlich vermisst letzte Woche? Wir haben ja uns jetzt eine Woche nicht gehört und nicht gesehen.
Ja, es gab so eine Sinnsuche, vor allen Dingen zu Beginn der letzten Woche, ne? Die Sinnsuche ohne einen Chefredakteur ist mir schon schwer gefallen.
Ich hoffe, Sie haben stattdessen ein paar Ostereier gefunden.
Ja, naja, das gehört dazu.
Herr Korte, ich weiß nicht, ob Herr Merz, Achtung, sprachliche Überleitung, auf einer Sinnsuche gewesen ist bei der Besetzung seiner Ministerposten. Jedenfalls hat er aber ein Kabinett zusammenbekommen, zumindest bei denen, die er in CDU-Reihen besetzen konnte. Ich gehe mal kurz durch, um Sie sind ja eh auf dem neuesten Stand, aber auch unsere Hörerinnen und Hörer auf den neuesten Stand zu holen. Der neue Digitalminister wird Carsten Wildberger, der aktuell Vorstandsvorsitzende der Mediamarkt Saturn Gruppe. Der neue Verkehrsminister Patrick Schnieder aus Rheinland-Pfalz, der ehemalige parlamentarische Geschäftsführer der CDU. Kanzleramtsminister Thorsten Frey, das haben wir uns, glaube ich, alle schon so gedacht. Und schon im Vorhinein durchgerungen waren Nina Waken als Gesundheitsministerin, Wolfram Weimer als Kulturstaatsminister und Karin Prien als Bildungs- und Familienministerin. Und natürlich noch Johann Wadepohl als Außenminister, Katharina Reiche als Wirtschaftsministerin und die anderen Staatsminister, die allerdings jetzt nicht direkt in der ersten Reihe stehen. Was sagen Sie denn zu den Namen?
Ich wundere mich immer, dass es auch Namen gibt, die noch nicht zu lesen, auch nicht zu hören waren, wie zum Beispiel Digital- und Staatsmodernisierung. Ein großes Amt, große Aufgabe, das zusammenzuführen und dass da im Vergleich zu anderen Ländern viel im Argen liegt, ist auch klar. Insofern kann man da, glaube ich, fundamentale Arbeit leisten, auch fundamentale Verdienste sich erwerben. Das sind in der Regel kompetenzorientierte Vergabeverfahren, wie die Namen das auch zum Ausdruck bringen, die Vorerfahrung in diesen Bereichen haben. Das klingt erstmal wie ein Aufbruchssignal, da interessante Leute gefunden zu haben. Und wichtig ist es ja nicht, auch verschiedene Landesverbände einzubeziehen. Das ist ja jetzt zum Beispiel für Rheinland-Pfalz auch interessant zu sehen, dass das Verkehrsministerium in rheinland-pfälzischer Hand bleibt. Das war ja so nicht zu erwarten.
Genau, Herr Schnieder tritt damit in die Fußstapfen von Volker Wissing, der das Amt ja vorher begleitete und der auch aus dem rheinland-pfälzischen Kabinett nach Berlin gewechselt ist. Wie ist das denn aus Ihrer Sicht? Häufig wurden in der Vergangenheit ja auch solche Ministerposten auf parteiinternem Druck oder vielleicht auch aufgrund von Machtpositionen der Einzelnen, die da hineinstreben, von immer ähnlichen Gesichtern besetzt. Das ist ja jetzt tatsächlich bei Friedrich Merz' Kabinett, bei den Namen, die ich jetzt durchgelesen habe, eher nicht so, sondern das klingt ja tatsächlich nach jeweiliger Expertise für den Ministerposten. Wie viel Expertise braucht man für den Ministerposten oder ist das ein sehr politisches Amt, wo man eben an der Spitze steht und die Linien nur festlegt?
Erstmal belegt es die Unabhängigkeit des Bundeskanzlers, der eben sein politisches Lebensziel erreicht hat. Insofern sollte er sehr frei sein in seinen Entscheidungen. So wirkt das auch. Er muss jetzt keinem noch irgendeinem Gefallen tun. Das ist für die Gestaltungsmöglichkeiten auch zum Regierungsamt ziemlich gut. Andererseits sehen wir, wie begrenzt und Kanzler natürlich auch agieren kann im Blick auf das Portfolio, was er zu vergeben hat. Diese wenigen CDU-Ressorts, dann kommen ja andere dazu, CSU und SPD, auf die er alle keine Einwirkungsmöglichkeiten hat. Das Schärfste, was er als Instrument hat, ist der Organisationserlass, den ein Bundeskanzler mit seiner Kanzlermacht durchsetzt als Organisationsprinzip. Das ist das Kanzlerprinzip. Und da gibt es Hundertschaften hier in Berlin, die eben jetzt verschoben werden von dem einen in das andere Ministerium, bestimmte Abteilungen wechseln, Zuschnitte verändern sich. Da ist sehr viel Dynamik und dieser Organisationserlass ist vermutlich das Zentralste für das Politikmanagement. was hier in Berlin anliegt. Und das kann der Kanzler verantworten. Aber die Auswahl, das war Ihre Frage, zeigt Unabhängigkeit und zeigt auch in der Tat, am Beispiel von Pistorius haben wir das gesehen, wie dann eine Person in so einem Amt von Anfang an aufgehen kann und es auch zentral dominieren kann, wenn er schlüssig sich nicht nur einarbeitet, sondern wenn man sieht, das verschmilzt mit Expertise, mit Vorerfahrung, nicht nur im Managementbereich. Und das scheint ja hier der Fall zu sein in vielen Bereichen. Also ich kenne beispielsweise Herrn Badefuhl auch sehr gut. Er ist im Deutsch-Japanischen Forum auch, in dem ich bin. Nicht, weil ich Japan-Kenner bin, also es war mein Lieblingsland, ein Reiseland, aber in Japan oder in diesem Forum ist meine Rolle immer, die deutsche Innenpolitik einzuspielen, einzuspiegeln als Wissenschaftler. Und da ist er seit vielen Jahren dabei. Insofern kenne ich und kann ihn einschätzen, dass er ein extrem versierter, sehr abwägender Außenpolitiker ist, immer international unterwegs. Und da sieht man ja auch am Wochenende, dass da jetzt Leerstellen sind, die man besetzen muss. Begräbnis Diplomatie in Rom fand ja praktisch unter Ausschluss der Deutschen statt. Die waren zwar da, aber eigentlich nur statistisch.
Und er soll auch ein Vertrauensmann von Merz sein, was natürlich gerade in diesen Posten, ich sag mal Außenministerium, ja auch eine Rolle spielt, weil wir das in der Vergangenheit ja auch immer mal hatten, dass es immer für Irritationen in der Öffentlichkeit sorgt, wenn der Außenminister oder die Außenministerin eine andere Linie fährt als vielleicht der Kanzler.
Ja, und hier haben wir nach dem Außenpolitiker Schröder, der CDU Schröder und der Adenauer, eben erstmals wieder eine Besetzung durch die Union. Das ist...
Also er müsste verwechseln mit Gerhard Schröder.
Genau. Ja. Das ist insofern eine neue Achse, die da entsteht, zumal man eine Art Sicherheitsrat ja im Kanzleramt noch einbauen möchte für Krisenszenarien, sodass die internationale Politik mit Kanzleramt zusammen stärker aus einem Guss erscheint. Merz wird ohnehin, das wird erwartet, viel internationaler als Scholz agieren, weil er ein viel internationaler Akteur ist von seinem Vorkenntnissen her, von dem, was er politisch vorher gemacht hat. Und das in Ergänzung mit dem Auswärtigen Amt macht sehr viel Sinn, um es in eine Linie einzubringen. Das scheint mir schlüssig und das ist insofern etwas ganz Außergewöhnliches, nach über 40 Jahren wieder diese gemeinsame Linie aus dem Kanzleramt zu haben mit dem Auswärtigen Amt zusammen für die CDU.
Wenn man jetzt auf die guckt, weil wir eben schon gesagt haben, die Einschätzung teile ich auch, dass Merz frei zu sein scheint von Verpflichtungen, denen er auf einem Ministerposten etwas geben muss, um sie entweder zufriedenzustellen oder weil man schon gegenseitige Abhängigkeiten hatte oder eine Vergangenheit. Ich blicke jetzt mit Spannung auf die SPD, wie sie mit Frau Esken umgehen, die ja offensichtlich in ein Ministeramt will, aber das auch nur sie möchte und sonst noch nicht mal ihr eigener Landesverband.
Aber ich unterbreche Sie ungern, aber das ist ja auch würdelos, wenn man Chefredakteure unterbricht. Aber bei der SPD nicht die Esken-Frage ist, finde ich, oder treibt mich um, sondern die digitale Frage. Wieso braucht man eigentlich für eine digitale Entscheidung 2 Wochen? Können Sie mir das erklären?
Da ich kein SPD-Mitglied bin und auch nicht dran teilnehmen kann, deswegen den Ablauf nicht kenne, beziehungsweise dann auch keine, ausnahmsweise dort keine Insights habe, kann ich Ihnen das nicht erklären. Aber normalerweise ein Klick und das Ergebnis ist da. Vielleicht möchte man aber auch, Herr Korte, das Ergebnis nicht früher haben, weil ich auch schon gehört habe, dass die SPD-Minister zum Beispiel relativ nah vor der Kanzlerwahl erst vorgestellt werden sollen. Und dann hat man natürlich aufgrund der medialen Aufregung, sollte sie entstehen, gar nicht so viel Spielraum, um zum Beispiel Esken oder andere Positionen aufzugreifen, weil das dann relativ dicht schon an der Kanzlerwahl ist.
Ja, aber das hätte man ja auch, die ist ja völlig frei in Abstimmung mit dem Ältestenrat, wann die terminiert ist, jetzt für den 6. Mai, hätten wir eine Woche vorher machen können. Also da ist ja Spielraum, es gibt ja keine Fristvorgaben. Der Bundestag kann erst aktiv werden, wenn der Bundespräsident schriftlich an die Bundestagspräsidentin den Vorschlag für die Person gemacht hat. Dann beginnt der Vorrang praktisch, aber da ist er ja auch frei, wann er das macht. Das kann man ja alles miteinander abstimmen. Also ich sehe nicht wirklich den Grund. Man hätte natürlich Abstimmungsergebnis und Kanzlerwahl in 1, 2, 3 Tagen Abstand machen können, also noch enger legen können. Aber warum man 2 Wochen für eine digitale Abstimmung braucht, leuchtet mir nicht ein. Für analoge allemal, über die Parteizentralen, aber unter diesen Rahmenbedingungen finde ich das ein bisschen abenteuerlich. Aber vielleicht brauchen wir deshalb auch genau ein Bundesministerium für Digitales, damit auch das Bewusstsein wächst, dass das Digitale wirklich etwas ist, was mit einem Klick erledigbar ist.
Das heißt, die CDU würde dann die SPD-Probleme lösen in diesem Fall.
Ja, das idealtypisch wäre das so, aber man sollte darüber so nicht reden, weil interessant wird das Kabinett mit dem Kabinettsprinzip, ob es hier etwas gibt, was eben einheitlich nach außen wirkt und nicht wir immer versuchen, Farben auseinanderzuhalten. Dass also das nicht das Kanzlerprinzip nur dominiert und nicht nur das Ressortprinzip, sondern das Kabinettsprinzip vielleicht stärker herausgehoben wird, was die ganze Demokratie insgesamt auch auszeichnet.
Nochmal ein Blick auf die CDU, Herr Korte. Wer wäre da jetzt also Anwärter auf einen Ministerposten aus vorherigen Kabinetts beziehungsweise aufgrund von parteiinterner Stellung wären ja Jens Spahn gewesen. Der wird Fraktionsvorsitzender. Julia Klöckner wird Bundestagspräsidentin. Wen hätten Sie sonst noch so an der Reihe gesehen, den wir jetzt nicht in der Kabinettsliste finden?
Da fällt mir jetzt kein besonderer Name zu ein, denn die Ministerpräsidenten sind manchmal ja auch eingebunden worden, um nachfolgenden Platz zu machen. Von Haseloff hat man das gehört.
Armin Laschet wurde manchmal noch genannt.
Ja, Laschet wurde genannt. Dann zu früheren Zeiten hat sich das ja Stoiber auch mal überlegt, ob er für die CSU dann eintritt und da machtvoller agieren kann. Gibt da immer verschiedene Überlegungen, was so die Länderchefs anbelangt und einzelne Namen. Klar, einige werden auch zu oft genannt, sodass sie dann es auch nicht werden können. Das könnte bei Laschet ja auch der Fall sein. Der hätte aus dem Stand heraus auch das Außenpolitische natürlich sehr gut machen können. Aber wie man hört, scheint natürlich die CSU hier auch etwas gegen zu haben und wieder einmal eine Position für Laschet dann nicht realisiert haben durch die CSU, aber da habe ich keine Informationen, nur das, was man dazu lesen kann.
Ähnlich, weil Sie es eben auch schon angesprochen haben bei Begräbnisdiplomatie, beziehungsweise wir hatten das Thema auch schon bei zwei, drei anderen außenpolitisch Anlässen, wo Sie gesagt haben, Deutschland war da im Prinzip nicht vertreten. Ich glaube, das letzte Mal war unter anderem die Neueröffnung von Notre Dame,
Ja,
wo Sie sich
ja.
ähnlich kritisch geäußert haben, aufgrund der deutschen Rolle, beziehungsweise das ging ja dann in Richtung von Olaf Scholz. Jetzt meinen Sie ja das Begräbnis von Papst Franziskus.
Ja, also die Sehnsucht einmal, die man sieht, nach festen, orientierenden Ritualen. Anders ist das ja nicht zu erklären. Das ist ja eine Augenreligion. Der Katholizismus, mehr und besser kann niemand inszenieren. Aber es ist eben auch ein Bedarf, weil in der Inszenierung institutioneller Halt sichtbar wird in orientierungslosen Zeiten. Und die Sehnsucht, Orientierung zu bekommen, ist offenbar weltweit groß, auch im Hinblick auf eine Person, die so ein Amt ausfüllt und wie Seelsorger spricht, in welcher Region auch immer. Ich glaube, hat man gesehen, dass da ein Bedarf ist, der auch unabhängig von politischer Macht einfach zentrale Aussagen tätigen kann und gehört wird. Das ist das eine. Das andere ist die Begegnung an sich, die eine große Rolle spielt, auch wenn es diese 15 Minuten sind, die jetzt ikonisch, praktisch ikonografisch abgebildet zwischen Zelensky und Trump zu sehen waren. So ergibt es ja das viele Gelegenheiten bei diesem Gespräch. Ich erinnere mich an diese Begräbnisdiplomatie, als drei russische KPdSU-Vorsitzende, Brezhnev und dann Tschernenko, Andropow nacheinander starben. Und ich sag mal, kühn die These, dass ohne diese Begräbnisdiplomatie, die einmal der Honecker-Besuch nicht stattgefunden hätte in der Bundesrepublik Deutschland und vermutlich die deutsche Einheit so in dieser Form sich auch nicht hätte entwickeln können. Das sind einfach sehr viele Gesprächskontakte, die sich entwickeln abseits des Protokolls. Und glaube schon, dass für Merz hier eine Rolle gewesen wäre, unter vier Augen oder sechs Augen mit vielen anderen Ministerpräsidenten, Staatspräsidenten kurz nicht sich vorzustellen, aber doch eine Position zu beziehen, wie es mit Deutschland weitergeht. Das, glaube ich, ist eine verschenkte Chance. Das hätte man wahrnehmen können. Auch wenn er eben nicht sichtbar irgendwo gesessen hätte, hätte es eine Rolle gespielt, weil er doch im Hintergrund diese Gespräche hätte führen können.
Hat man dann ja auch gesehen, dass nach der, bin ich bei Ihnen, ikonischen Inszenierung, also viel ikonischer geht es ja gar nicht, dass in einem so prunkvollen Saal einfach nur Zelensky und Trump auf zwei Stühlen sich ganz nah beieinander ohne Abstand sitzen, auch noch quasi auf Gräbern von Päpsten. Also wer sich das auch immer in der Inszenierung ausgedacht hat, das ist ja großes Kino dann dahinter gewesen. Aber danach wurde die Runde ja noch um Großbritannien und um Frankreich erweitert, beziehungsweise wurde da ja im kleinen Kreis noch gesprochen. Da kann ich mir jetzt ehrlicherweise aber Olaf Scholz bei diesen ganzen Gesprächen immer nicht so richtig vorstellen, weil ich finde, wenn man ihn in diesen Runden der Staats- und Regierungschefs sieht, geht er ja auch immer fast ein bisschen unter.
Ja, da tut man ihm aber vielleicht Unrecht. Da kommt es ja auf die Momentaufnahme der filmischen und szenischen Inszenierung an. Da will ich ihm auch nicht Unrecht tun, aber da hätten andere ja schon Merz praktisch jetzt mit dazugenommen. Und da ist einfach Potenzial verschenkt worden, weil es gibt nicht so viele Gelegenheiten, zwischenmenschlich sich zu begegnen auf dieser Ebene und sich auszutauschen, etwas zu vereinbaren, an etwas anzuknüpfen, ein Momentum zu nutzen, einen Bezugspunkt herzustellen, eine Referenz aufzurufen beim nächsten Mal. Das gibt unendlich viele Möglichkeiten, die über den Smalltalk hinaus andeuten, wie man vielleicht Verbindlichkeit herstellt für das, was man vorhat. Und das ist ein Resonanzraum, der niemals zu unterschätzen ist, weil es einfach um Menschen geht, die Politik gestalten. Und für Franziskus, ist doch irre, wenn daraus nicht wirklich was entwickelt aus diesen Gesprächen. Trump ist einfach ein Zerstörer. Insofern hat er auch nichts Kalkulierbares, außer das, was er in dem Wahlprogramm geschrieben hat, was auch innenpolitisch alles aufgeschrieben worden ist, was die Stiftungen für ihn erarbeitet haben, was er machen will. Da hält er sich ja überall dran, aber ansonsten ist er ja nicht wirklich kalkulierbar. Aber dennoch, ein Friedensmissionar, wie das ja der Papst war, wie es jeder Papst sein sollte, wenn er dazu dann beiträgt, das ist doch beeindruckend. Aber der Ausgangspunkt ist nach wie vor, welche Wirkungsmöglichkeiten man nutzen kann. Vielleicht gibt es dann die nächste Möglichkeit auch bei der neuen Einführung des neuen Papstes. Aber es gibt ja noch mehr zu dieser Begegnungsdiplomatie, außer der vielleicht nicht genutzten Diplomatie, oder einige haben sie intensiv genutzt. Es geht ja um die Inszenierung des Äußeren, was eben der Katholizismus praktisch theatralisch vollendet machen kann. Da fällt eben auf, wie sich manche auch falsch verhalten. Also wir haben ja schon über bayerische Ministerpräsidenten gerade gesprochen. Das wirkt schon wie eine Verhöhnung des Papsttums, wenn man da Grinseselfies absetzt. Das muss doch respektvoll aus so einem Amt heraus erfolgen. Wenn man dann schon nach Rom fliegt, muss man auch eine Rolle wahrnehmen. Sowas kann ich nicht wirklich nachvollziehen, warum man da nicht mehr erkennt, was eigentlich zu Anstand und Würde, auch zu Respekt des so eines Staatsamtes dazugehört, Ministerpräsident zu sein.
Vor allem, ich habe das Selfie auch gesehen, was ja also für mich eher so ein KI-Foto war, weil er ja auch einfach viel größer war als alle anderen Menschen und er ja noch die Sonne im Hintergrund hatte. Also im Prinzip war er ja papstähnlich auf diesem Foto. War tatsächlich ein enorm überhöhtes Foto, beziehungsweise ein Zeichen der eigenen Überhöhung.
Müssen Sie mal aufpassen, bei Ihrer Körperlänge kann das ja auch leicht passieren. Wenn Sie mal falsch im Licht stehen, können Sie ja auch schnell mit irgendwas verwechselt werden. Da muss man einfach aufpassen.
Deswegen, Herr Korte, treibe ich immer noch die Produktionsfähigkeit des Horte voran und werde Ihnen natürlich das erste Exemplar zukommen lassen, damit das uns beiden nicht passiert.
Ja, okay. Das verstehe ich und das ist gut. Dann müssen Sie auch an einer Sache mal dranbleiben. Das ist im Tagesjournalismus ja gar nicht so einfach und ist für Sie sicherlich ungewohnt, an einer Sache dran zu bleiben.
Ich habe mir einen Reminder gesetzt. Also an strategischen Vorhaben beziehungsweise an Inhalten bleibe ich natürlich gerne dran, aber an solchen exotischen Projekten, das ist ja quasi eher Freizeit, den Horte. Melde ich
Okay.
natürlich auch als Nebentätigkeit an. Jetzt
Ja.
schon mal als offizielle Botschaft an die Personalabteilung.
Ja, okay.
Eine Frage, Herr Korte, weil Sie ja für eine extrovertierte Kletterwahl in Funk und Fernsehen bekannt sind und Ihr Kleiderschrank ja auf jeden Fall länger ist als Sie, aber bestimmt auch raumfüllend. Ist das denn, wenn Donald Trump bei der Beerdigung des Papstes einen blauen Anzug trägt? Ist das ein Verstoß gegen einen Dresscode? Ich nehme jetzt an, ich hoffe für ihn, dass er nicht nur blaue Anzüge hat. Also er trägt ja immer nur blaue Anzüge, aber ich fand es schon auffällig.
Habe auch dunkelgrau und schwarze schon bei ihm gesehen, blau ist häufiger. Es gibt offenbar den Dresscode, dass Dunkelblau auch erlaubt ist oder Schwarz, aber das war sichtbar kein Dunkelblauer, weil immer mit der britischen Königsfamilie argumentiert wird, die auch irgendwie blauer war. Das habe ich gesehen bei den Fernsehbildern. Das war kaum zu unterscheiden zwischen Schwarz und Dunkelblau. Hier war sichtbar der Entertainer, der wusste, wo er sitzt. Der auffallend war, bei kurzem Kameraschwenk sofort erkennbar zu sein, weil er eine andere Farbe hat. Das ist absichtsvoll. Er lebt vom Bild. Er kommt aus Film- und Fernsehbranche. Das hat jahrzehntelang neben den Immobilienfragen sein Leben bestimmt. So ist er bekannt geworden. Und so tritt er auf. Und genau deshalb, weil wir heute deshalb darüber auch sprechen, hat er das gemacht. Das ist auch ein Teil der Verhöhnung dieser Zeremonie aus meiner Sicht, weil es unangemessen ist, sich nicht nur ins Zentrum zu stellen, sondern eben auch bewusst falsch zu kleiden.
Dann sind wir jetzt mal mit Blick auf den Papst gespannt, wie es weitergeht. Ich finde ja dieses Konklave, das hat ja sowas Mystisches. Da guckt ja wirklich in diesen Tagen eine ganze Welt auf diesen einen Schornstein. Und dieses so traditionelle, immer gleichbleibende Ritual, ich finde das faszinierend. Also,
Ja, vielleicht und auch durch den Film nochmal angeheizt,
haben
aber
Sie den geguckt?
ja, natürlich. Und wie jetzt praktisch in dieser Zwischenzeit, im Interregnum, wie auch immer man es bezeichnet, in der Kirchensprache hat das ja noch eine andere Begrifflichkeit, gleichermaßen die Bundesregierung auch ins Amt kommt. Ich weiß ja nicht, was am 6. Mai, ob der vielleicht schon weißer Rauch, ist noch nicht, glaube ich, genau terminiert, wann das Konklave beginnt. Ne?
Nee.
Könnte ja sein, dass es am 6. auch beginnt oder am 5. und am 6. zeitgleich mit der Wahl des Bundeskanzlers auch weißer Rauch aufsteigt. Es ist nicht unwahrscheinlich. Die meisten Papstwahlen in den letzten Jahrzehnten waren immer zwischen 2 und 5 Tagen, habe ich in einer Statistik gesehen. Das wäre auch mal eine interessante Koinzidenz.
Das stimmt, weißer Rauch in Berlin und weißer Rauch in Rom, obwohl ich auch gelesen habe, durch die Vielzahl der von Franziskus zuletzt berufenen Kardinäle, der ja sogar am Ende mehr berufen hat, als eigentlich im Kirchenrecht zugelassen sind, um in einem Konklave zu wählen, sei schwer abschätzbar, wer es am Ende wird, weil eben die Richtung nicht ganz klar ist und man ja häufig immer einen eher Gegenpol zu dem verstorbenen Papst in der Richtung wählt. Ist aber spannend, genauso spannend, Herr Korte, dass Sie den Film ansprechen, weil ich nämlich lustigerweise in den letzten Tagen bestimmt mit drei meiner Freunde darüber gesprochen habe, dass die auch zu mir gesagt haben, jetzt müsste man ja gerade diesen Film nochmal gucken. Also es wäre sich diese Abrufzahlen des Films Konklave nach dem Tod des Papstes anzusehen, wäre vielleicht auch ein Blick wert, ob der doch mal einen neuen Push bekommen hat.
Ja, hat er offenbar. Ich habe ihn im Kino gesehen mit meiner Frau zusammen, einfach aus Neugierde, weil das natürlich, ich betrachte den Vatikan klar als Katholik, aber auch organisationssoziologisch interessant, 2000 Jahre eine Organisation zu erhalten. Das ist natürlich Machtpolitik pur, hat mit Theologie, mit Religion gar nichts zu tun. Und diese Machtkonstellation bildet dieses Konklave auch im Film sehr gut ab. Es geht da auch nicht um Theologie, es geht natürlich um Machtpositionen, wie Menschen etwas erreichen können und wie sie andere auch desavouieren, so dass sie dann nicht wählbar sind. Das ist natürlich viel Fiktionales dabei. Auch der Hauptakteur hat noch Kontakt zur Außenwelt. Das ist ja in der Realität nicht der Fall. Sind ja doch alle abgeschieden. Aber es lohnt sich, weil man nochmal mitbekommt, wie Männerherrschaft machtpolitisch sich abbildet. Ich finde, parallel dazu sollte man auch diesen Film Die zwei Päpste sich angucken. Den habe ich, glaube ich, auch beim Flug noch mal 2 oder 3 Mal habe ich den gesehen. Der lohnt allein wegen der Dialoge. Ne? Wenn man dann vor sich sieht, die beiden letzten Päpste, wie sie miteinander ringen, das ist super interessant. Also kann ich noch, in dieser Kombination kann ich das als Filmempfehlung wirklich weitergeben, weil da es auch natürlich um Machtfragen geht, um Herrschaft, aber durchaus um Richtungskämpfe inhaltlicher Art, wie man so ein Amt ausfüllen kann.
Dann enden wir, Herr Kort, in dieser Woche ungewöhnlicherweise mal mit zwei Filmtipps. Hatten wir jetzt auch noch nicht so häufig.
Nee.
Und ich bedanke mich bei allen Hörerinnen und Hörern fürs Zuhören in dieser Woche. Herr Korte, was steht für Sie noch an?
Ja, ich bin in Berlin, habe verschiedene Termine. Morgen auch in Düsseldorf, übermorgen in Gelsenkirchen und dann ist ja Feiertag. Also insofern wieder schöne Rundreisen durch die Republik mit vielen unterschiedlichen Begegnungen und Vorträgen und Rollen, die man da spielt.
Dann wünsche ich Ihnen eine gute und ereignisreiche, interessante Woche mit vielen Begegnungen und freue mich auf unsere Begegnung, Herr Korte, am kommenden Montag zu unserem schönen Podcast.
Genau.
Vielen Dank Ihnen, vielen Dank allen da draußen fürs Zuhören. Bis dahin, tschüss und bis nächste Woche.
Korte und Rink ist ein Podcast der VRM. Von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Darmstädter Echo und mittelhessen.de. Redaktion Dennis Rink, Produktion Mike Dornhöfer. Habt ihr Themenwünsche, Feedback, Anregungen oder Kritik, dann schreibt uns über Social Media oder per Mail an audio@vrm.de.